Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Ausflug aufs Land in ein verwunschenes altes Haus, wo eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter hinzieht. Doch familienidyllisch wird es nicht in dem neuen Roman von Maren Wurster. Hier bleiben können wir auch nicht. Der Titel sagt schon einiges. Mehr erfahren wir von der Autorin. Maren Wurster ist unser Gast heute, gleich hier in der Lesart. Maren Wurster, die Autorin aus dem Wendland, ist mit Büchern bekannt geworden, die sich um Familienkonstellationen drehen, in zwei Romanen, einem Essayband. Eine fein entwickelte Psychologie in einer klaren Sprache zeichnet ihre Prosa aus. Und das ist jetzt wieder so, allerdings in einem ganz anderen Setting im neuen Roman. Hier bleiben können wir auch nicht. Guten Morgen, schön, dass Sie hier sind und Sie bleiben jetzt auch ein bisschen. Hallo, Frau Wurster.
Hallo, Herr Scholl, guten Morgen.
Eine Frau, Gesa heißt sie, verlässt mit ihrer kleinen Tochter Marie die Stadt. Auf dem Land hat sie sich mit dem Erbe ihres kürzlich verstorbenen Mannes ein altes Haus gekauft, Efeu überwachsen. Ein Neuanfang also, denkt man, Vater-Mutter-Tochter-Geschichte inmitten von idyllischer Natur. So auf den ersten 20 Seiten entsteht so der Eindruck, bis die beiden dann im Supermarkt des Ortes einkaufen gehen. Und Gesa wird erstmal nicht reingelassen. Warum denn nicht? Was ist passiert?
Ja, weil die Welt, in der das Ganze spielt, sich so anfühlt, als wäre es genau jetzt. Und zugleich muss irgendwo mal eine andere Entwicklung abgelaufen sein. Die Menschen sind gechippt und werden nach bestimmten Scores bewertet. Und dementsprechend haben sie Zugang oder nicht Zugang zu Supermärkten oder auch zu anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und das hat sie in diesem Fall nicht.
Weil sie nicht freigeschaltet ist.
Ganz genau.
Womit wir beim Hier ihres Romantitels wären, hier bleiben können wir auch nicht. Also eine völlig durchdigitalisierte Gesellschaft. Sie haben schon so gesagt, die Menschen sind gechippt. Das heißt, sie tragen also Chips im Ohr. Sie müssen das tragen. Also werden von Mächten, die man nicht sieht, immer erfasst. Alle Bewegungen, Tätigkeiten werden erfasst und bewertet. Literaturkennerinnen und Kenner werden sich da sofort an George Orwell, mehr noch vielleicht an Aldous Huxley erinnert fühlen. Also ist Ihr Roman eine schöne neue Welt 2.0? Hatten Sie das im Kopf?
Also natürlich habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe da natürlich was Dystopisches oder auch was sehr Repressives im Außen gemacht. Ich habe aber tatsächlich mich auch mit Island von Huxley beschäftigt, also dieser guten Utopie. Was ich aber vor allem erzählen wollte, ist eigentlich, was macht das mit dem, was sind die inneren Vorgänge, die dann geschehen? Also mich hat sehr interessiert, was ist, wenn wir einen Mensch haben, Gesa, diese Frau, die mit diesem Leben überhaupt nicht zurechtkommt, die einen inneren Widerstand spürt und dann eben hofft, wenn sie die großen Smart Cities verlässt, auf dem Land wenigstens so ein bisschen unterm Radar bleiben zu können. Und das war eigentlich der Impuls des Erzählens. Also die äußere Welt hat mich interessiert und ich habe mich da auch sehr mit auseinandergesetzt. Aber letztlich geht es um diese innere Disposition, mit der sie dann konfrontiert ist im Grunde genommen.
Bleiben wir noch ein Momentchen bei der Literatur. Gleich zu Beginn gibt es doch noch so einen starken Einschuss an klassischer Literatur, würde ich es nennen. Als Gesa und Marie das erste Mal das Haus betreten, da stinkt es dort erbärmlich. Und im Obergeschoss finden sie die Ursache, die Überbleibsel einer verwesenden Krähe. Und dann denken natürlich gewiefte Leserinnen und Leser, oh, ein Rabenvogel, wenn da mal nicht die schwarze Romantik eines Edgar Allan Poe um die Ecke schaut. Und es steckt noch was anderes im Gemäuer, das vor allem Gesa direkt körperlich spürt. Was geschieht da mit ihr?
Genau, also sie flieht, sie hat sich dieses Haus gekauft, sie hofft, einen Schutzraum, ein Zuhause finden zu können für sich und die Tochter. Und sie betreten dieses Haus, die tote Krähe ist quasi da auch ein Symbol schon oder deutet schon an, dass es vielleicht gar nicht so leicht werden wird, wie sie sich das vorstellt. Genau, und sie hat Vergiftungserscheinungen. Also es fängt an mit Kopfschmerzen, sie kriegt eine belegte Zunge, die ist ganz weiß, am Schluss sind ihre Zähne schwarz und sie spürt körperlich, sie wird vergiftet. und macht sich erstmal auf eine äußere Suche nach diesen Schadstoffen.
Das macht sie erstmal ganz rational zunächst mit Behörden, Instituten, das führt aber nicht recht weiter. Und auch der Arzt, den sie dann konsultiert, der findet nichts, kann ja nicht helfen, aber er fragt sie etwas. Und die Frage wirkt in dem Zusammenhang, in so einem ärztlichen Arztpraxis-Zusammenhang eher irritierend. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was zu Hause für Sie bedeutet? Und das, finde ich, ist so der zentrale Satz im Roman. Sie haben es vorhin schon gesagt, darum geht es eigentlich, um ein Zuhause finden.
Ganz genau. Und diese äußere, verzweifelte Suche nach dem Giftstoff im Haus, also sie öffnet ja die Wände, sie ist wirklich umtriebig, sie holt sich Hilfe von aller möglichen Seiten, sie wird nie bestätigt, ist eigentlich eine innere Suche. Und das ist eben etwas, was ich im Buch auch erzählen wollte. Also dieses im Außen kein Zuhause finden, in ein toxisches Haus zu kommen, ist ein Sinnbild eigentlich dafür, dass Gesa sich mit dem inneren Zuhause auseinandersetzen muss. Sie muss sich mit ihrer Herkunft auseinandersetzen. Sie muss sich mit ihrer Mutter auseinandersetzen. Sie muss sich fragen, warum bin ich so vergiftet? Und da habe ich dann tatsächlich die Ebenen auch gewechselt. Also weg von dieser physischen Form der Vergiftung, mich zu fragen, sind wir nicht auch über transgenerationale Geschichten vergiftet? Wird uns nicht auch Gift sozusagen mitgegeben? Und ja, wenn man so will, habe ich das dann noch weiter exerziert. Ich habe mich natürlich auch gefragt, kann nicht Gesellschaft auch giftig sein? Sind nicht Gedanken auch giftig? Was ist eigentlich alles giftig in unserem Leben?
Bleiben wir mal bei der Mutter, die Sie jetzt schon ansprechen. Das ist so die nächste Frage hier, auch auf meinem Zettel sogar. Ich meine, nach und nach wird ihr klar, dass sie die Zustände, unter denen sie heute selbst leidet, die Gesa, von ihrer eigenen Mutter her kennt. Wieso eigentlich? Wie ist sie denn aufgewachsen?
Sie ist mit einer suchtkranken Mutter aufgewachsen, sie ist mit einer tablettensüchtigen Mutter aufgewachsen und im Buch wird es in Form von Rückblenden erzählt und diese äußere verzweifelte Suche nach dem, wo kann Gesa bleiben, ist eben dann diese innere Auseinandersetzung auch mit der Mutter. Und es ist ein Erkenntnisprozess, also wieso war die Mutter so und was hat das mit mir gemacht? Also was hat das gemacht mit Gesa als Kind, dass jedes Mal, wenn sie nach Hause kam, nicht wusste, wie dieses Zuhause ist? Hat die Mutter jetzt gekocht und ist irgendwie da? Kann Gesa nachmittags Freundinnen mitbringen? Oder ist totales Chaos, es gibt kein Mittagessen, die Mutter liegt im Bett und ist quasi nicht ansprechbar? Und in dieser Auseinandersetzung mit der Mutter und auch mit der Frage, warum die Mutter eigentlich so ist und der Frage, was macht das mit Gesas eigener Mutterschaft, liegt, ich weiß nicht, ob es eine Antwort ist, aber liegt etwas, was ich im Laufe des Romans dann doch herausgeschrieben habe oder selbst erkannt habe, im Grunde genommen, wenn man so will.
Ich meine, diese Suche nach einem Zuhause, nach Geborgenheit und Zugehörigkeit, die führt die Gesa schließlich woanders hin, nämlich in eine esoterische Kommune in der Nachbarschaft. Und das ist so die zweite Ebene, also Handlungsebene in ihrem Roman. Dort ja, herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Man geht ins Vertrauen, wie es genannt wird, mit der Urmutter Gaia auf die Suche nach spiritueller Wahrheit. Kosmisch goldene Liebeslebensenergie herrscht. Das ist ja schon fast satirischer, so Esoterik-Mumpitz, wie Sie das schildern, aber es sind auch zugleich Systemverweigerer, die sich der digitalen Diktatur nicht unterwerfen. Wie haben Sie sich diese Kommune ausgedacht?
Also ich habe mich gefragt, was kann der Weg sein, wenn quasi die Welt komplett erfasst und überwacht ist? Welche Wege können Menschen dann gehen, wenn sie sagen, sie wollen in dieser Welt nicht leben? Und ein Weg ist eben sozusagen in so eine Art Innerlichkeit auch zu gehen oder in eine vielleicht auch höhere Welt zu gehen. Und das habe ich dann schon verstanden, dass das auch eine Form von Ausgleich ist oder auch eine Form von Flucht im Grunde genommen, sich in solche Gedanken und Vorstellungen von Welt zu bewegen. Und für meine Figur Gesa ist das zunächst einmal, und ich will das wirklich auch eher beobachtend erzählen, auch eine große Gelegenheit, wieder in Gemeinschaft zu kommen. Das sind andere Kinder, ihrer Tochter geht's gut und sie und die versprechen ihr natürlich im ersten Zuge auch erstmal ein Zuhause.
Aber das sind schon ganz schön verzogene Göhren, die da in dieser Gemeinde sind. Und nach geht Gesa doch auf Distanz und merkt, dass es doch keine Alternative für sie und Marie ist. Warum eigentlich nicht?
Sie erkennt etwas, und zwar erkennt sie ideologisches Denken. Und das ist etwas, was sie eigentlich in der Welt, die sie hinter sich gelassen hat, auch schon erkannt hat. Ein geschlossenes System, das quasi selbstreferenziell ist und sich nur auf sich selbst bezieht. Und in dem Moment, wo eine andere Position formuliert wird, also Gesa kann mit manchen Entwicklungen nicht mitgehen, fragt sich dann, sagt dann einfach, das kann ich so irgendwie nicht machen, und merkt, dass sie dann nicht integriert wird. Also im Grunde genommen wird sie nur unter bestimmten Voraussetzungen, kann sie Teil dieser Gemeinschaft bleiben und eben nicht im Sinne von, wir versuchen da eine Lösung zu finden. Und sie erkennt diese Ideologie, sie kennt die ja auch schon und realisiert dann, es spiegelt sich im Grunde genommen. Also das, obwohl die Welten erstmal formal total unterschiedlich daherkommen, finden sich ähnliche Gedanken und ähnliche Strukturen wieder. Und auch dort, ja, wird sie nicht bleiben können.
Wir dürfen jetzt nicht mehr viel verraten, wie es weitergeht, weil sie das auch so spannend in der Schwebe halten, wie ich finde. Was sich aber durch den ganzen Roman zieht, ist ja auch doch jene Zukunftsatmosphäre, die an einer Stelle besonders stark wird, als Gesa während ihrer früheren Tätigkeit als Lektorin im Netz auf so Agenturwerbesprüche stößt. Die digitale Welt ist unbegrenzt, lasst uns gemeinsam in ihr wachsen, lautet einer. Oder der Ort für eine Nachbarschaft, die sich als Kollektiv begreift. Alle, die sich einbringen, werden etwas davon haben. Das erinnert so an die Bannersprüche in Orwells 1984, aber ganz anders, jetzt so mit so einem, ja, wie soll man sagen, ökologisch woken Einschlag. Und habe ich noch gedacht, ist das Ihre Vision, Frau Wurster, so die smarte Kontrollgesellschaft, in der alle nett und lieb zueinander sein sollen und sein müssen?
Ja, im Grunde genommen ja. Also durchaus. Und ich denke eben, dass eben genau über diese vielen Klimaprojekte, die da auch gemacht werden, die ja auch im Sinn total gut sind, oft eben verdeckt wird in dieser smarten Gesellschaft, aus der sie da kommt. Auch die wollte ich ja relativ komplex oder widersprüchlich zeigen. Bisschen verdeckt wird, worum es nämlich auch einfach trotzdem auch geht, nämlich über diese Erwachung und Erfassung und über diese absolute Bewertung. Also nur wer sich einbringt, darf dann auch ins Theater mit seiner Tochter gehen oder bekommt einen Kaffee bei der Kaffeerösterei und so weiter und so fort. Und das hat mich schon sehr interessiert. Also auch dieses, ich meine, man kennt das, das geht auch in Richtung ein bisschen Sozialkreditsystem. Die Gedanken sind ja nicht neu, genau, diese werden ja schon seit langem auch immer wieder formuliert.
Am Ende gibt es einen originellen, überraschenden Zeitsprung. Da hören wir einen Dialog der nunmehr 17-jährigen Marie mit ihrem Lehrer. Eine, ja doch, sexy Situation, und Marie ist eine richtig coole Krabbe geworden, die über ihre Mutter Gesa und ihren verstorbenen Vater Tom spricht. Verraten wir auch hier nicht mehr, aber rein formal, es setzt sich so ab von dem Roman, und ich habe mir überlegt, wie ist sie denn auf diese Szene gekommen? Sie hat ihnen offensichtlich auch Spaß gemacht zu schreiben.
Ich wusste lange nicht, wie dieser Text enden sollte. Ganz lange nicht. Und aber im Schreiben kam diese Tochter Marie mehr und mehr zum Vorschein, tatsächlich auch als diejenige, die auch die Antwort finden wird, wo sie denn bleiben kann. Also sie ist eigentlich die, die diese Frage für ihre Mutter beantwortet. Mehr will ich dazu aber auch nicht sagen. Und dann plötzlich hatte ich diesen Zeitsprung und hatte Marie ganz klar vor Augen. Und dieses letzte Kapitel, das dritte Kapitel, habe ich wirklich in 2 Tagen geschrieben. Ich habe dann natürlich noch lange dann später dran rumgefeilt. Aber als es da war, wusste ich, das ist es eigentlich, habe ich den Text auch auf diesen Moment hingeschrieben und auf dieses Kind, das jetzt eine erwachsene Frau ist und in die Welt ziehen wird tatsächlich. Ja.
Ich finde es ein super Schluss, Frau Wurster.
Ja, danke schön.
Und danke schön jetzt für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Und der neue Roman von Maren Wurster, Hier bleiben können wir auch nicht, ist im Berlin Verlag erschienen. Hat 256 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Da fühlte ich, dass etwas Großartiges in mir vorging.
Sie möchte ein Glanz sein, die 18-jährige Doris.
Da ist Berlin doch der richtige Ort. Der Rausch der 1920er Jahre versprechen immer noch die Chance auf ein großes Leben. In Das kunstseidene Mädchen erzählt Irmgard Keun von einer jungen Frau, die in ihrem Streben nach Unabhängigkeit an den Konventionen scheitert. Das Schauspiel Hannover bringt den Großstadtroman auf die Bühne. Tabitha Frehner ist Doris.
Zu sehen, dass sie irgendwie schon drunter leidet, aber irgendwie auch nicht, weil es gar nicht zur Debatte steht, ob es eine andere Form von Leben gibt, außer viel Abhängigkeit von Männern.
Das Stück setzt die Figur sehr bewusst in den historischen Kontext.
Erst dadurch können wir sozusagen verstehen, in was für einem gesellschaftlichen Gefüge sie sich da befindet.
Regisseurin Luise Vogt. Doris steht für viele Frauen. Das kunstseidene Mädchen, das Theaterstück nach dem Roman von Irmgard Keun. Heute Abend um 19.30 Uhr, Schauspielhaus Hannover.
Ein Wendepunkt ist weniger so eine Klippe, von der man springt, oder so ein Moment, den man genau benennen kann. Und es ist oft was, was so sich wellenartig auch bewegt.
Im Sammelband Und ich geht es um die Wendepunkte im Leben von Frauen. Heute Abend stellt die Herausgeberin Maria Christina Piwowarski die Anthologie in Marbach vor.
Ich habe auch gar nichts irgendwie dazu gesagt. Ich würde mir irgendwie, keine Ahnung, könntest du vielleicht über das schreiben, könntest du über das schreiben oder so. Ich habe gedacht, nein, ich will das ganz offen lassen.
Sagt Maria Christina Piwowarski.
Wendepunkte sind auch so verschieden. Manche sind eben ganz groß und politisch und manche sind ganz fast nicht sehbar oder sichtbar von außen und persönlich.
Mit dabei sind Autorinnen wie Gabriele von Arnim, Christina Koschmider, Clara Schacksmeier oder Olga Grasnova. Und ich, Lesung und Gespräch mit Maria Christina Piwowarski. Heute Abend um 19.30 Uhr, Deutsches Literaturarchiv in Marbach. Maxi Wander interviewte Frauen aus der DDR, fragte nach der Arbeit und der Familie, nach Sehnsüchten und Träumen. Die Gespräche wurden unter dem Titel »Guten Morgen, du Schöne« veröffentlicht. Das Buch wurde Kult. Das Theaterstück »Guten Morgen, Zukunft« konfrontiert die Protokolle aus den 1970er Jahren mit der Gegenwart. Wie leben ostdeutsche Frauen heute? Das Theaterhaus Jena interviewte Frauen aus der Region. Die Inhalte der Gespräche wurden komprimiert, anonymisiert und in drei Figuren verpackt. Ihnen gegenüber stehen die Texte von Maxi Wander.
Die größte Überraschung, die auf der Bühne auch gezeigt wird, ist die Qualität und auch die Vielfalt der Träume und der Zukunftsvorstellungen, die Frauen in den 70er Jahren haben.
Dramaturg Daniele Seredi.
Worauf die Frauen von heute sich dann beziehen und fragen sich, wann haben wir eigentlich die Fähigkeit zu träumen verloren.
Guten Morgen Zukunft. Das Private ist politisch, Frauen in Ostdeutschland. Heute, morgen und am Sonnabend um 20 Uhr, Theaterhaus Jena.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da geht es heute bei uns um Leben und Kult eines legendären ukrainischen Politikers, Stepan Bandera. Und genauso mit Leben und Kult hat nun der polnische in Berlin lebende Autor Grzegorz Rosolinski-Liebe seine Biografie über Stepan Bandera überschrieben. Auf Englisch, Polnisch, Ukrainisch und Russisch gibt's das Buch schon, ein Zeichen für das große Interesse an diesem Mann. Nun ist die deutsche Ausgabe erschienen, die unser Kritiker Martin Sander gelesen hat. Er ist im Studio. Hallo.
Hallo.
1909 geboren, 1959 gestorben, ermordet. Darauf kommen wir noch, Herr Sander. In der Ukraine kennt vermutlich jedes Kind diesen Stepan Bandera. Ich gestehe, dass mir der Name gar nichts sagte. Wer war das, dieser Mann, auch als Politiker?
Ja, er war Anführer und Ideologe einer extrem nationalistischen ukrainischen Bewegung, die einen Ausgangspunkt genommen hat in der westlichen Ukraine, und zwar zwischen den Weltkriegen. Dazu muss man sagen, damals oder in dieser Zeit zwischen den Weltkriegen gehörte die Westukraine zu Polen, war Teil des polnischen Staates. Es war also eine große Minderheit. Die Ukrainer waren eine Minderheit, sie wurden unterdrückt vom polnischen Staat. Und die Westukraine war ein Vielvölkergebiet, und Bandera und seine Organisation, in der er dann aufstieg, nämlich die OUN, die Organisation ukrainischer Nationalisten, wollte eine ethnisch reine Ukraine. Bandera war zweifelsohne ein Terrorist, er war beteiligt am erfolgreichen Attentat auf den polnischen Innenminister, er war auch ein Mörder, er hat Mordaufträge auch an Ukrainer gegeben, nicht nur an Polen und polnische Politiker. Und Letztlich muss man sagen, er war ein Faschist, bestens vernetzt in den europäischen faschistischen Bewegungen der Zeit, schreibt Rosolinski Liebe und belegt das auch mit Führergruß und Demokratieverachtung. Und hat dem auch nie abgeschworen.
Faschist und Verbrecher nennen ihn auch zum Beispiel Putins Kreml-Ideologen. Die sind Stepan Bandera und rechtfertigen damit ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine. Spielt das auch eine Rolle in dieser Biografie?
In der Biografie selbst nicht, aber ich glaube, dazu muss man wenigstens einen Satz sagen. Also zu Putin, abgesehen vom Führergruß und klassischen faschistischen Ritualen, ist seine politische Ethik oder Antiethik sehr, sehr nah der von Bandera. Das erkennt man auch, wenn man dieses Buch liest. Der Faschismusvorwurf von Putin ist natürlich ein ungeheuerlicher Vorwurf an die ganze Ukraine und eine Rechtfertigung. Aber dass Bandera nichtsdestotrotz ein Faschist war, steht fest und wird in zahllosen Dokumenten und Zitaten in dieser wissenschaftlichen Biografie belegt.
Immerhin liest man aber auch, dass im Zweiten Weltkrieg Bandera im KZ Sachsenhausen inhaftiert war, Mitglieder seiner Organisation sogar in Auschwitz ermordet wurden. Also dennoch werfen ihm einige Kollaboration mit Hitler-Deutschland vor.
Genau. Ich meine, wie geht denn das zusammen? Das ist ein bisschen kompliziert, ja, genau. Also Bandera wollte nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion und als die Deutschen in der Westukraine waren, wollte er einen eigenen unabhängigen ukrainischen Staat ausrufen. Und das wollten die Deutschen nicht. Die wollten die Ukraine direkt ausbeuten, die Rohstoffe bekommen und die Agrarprodukte und so weiter. Und deshalb haben sie Bandera da gar nicht hingelassen und haben ihn vorher festgenommen. Und er kam in Ehrenhaft, allerdings in eine etwas bessere Haft als ein normaler KZ-Häftling nach Sachsenhausen. Später wurde er freigelassen. Es ist so, dass seine Leute in dieser Zeit mit den Deutschen kollaboriert haben beim Judenmord in der Westukraine und Polen massakriert haben. Es ist auch richtig, dass es dann vereinzelt Attacken auch dieser ukrainischen Soldaten von Bandera gegen Deutsche gegeben hat, zum Beispiel um Waffen zu erbeuten. Mhm. Aber insgesamt war es eine Kollaboration und eine ideologische Nähe.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Stepan Bandera dann in München gelebt, wurde dort 1959 von einem Sowjetagenten ermordet mit der Gift Pistole und der Biograf Rosolinski Liebe, der schreibt jetzt auf vom posthumen Bandera-Kult, also wie dieser Kult entstanden ist. Welches Bild von ihm haben denn seine Anhänger von ihm da an vermittelt?
Naja, nach dem Krieg hat man dann einfach gesagt, er war vor allen Dingen ein Kämpfer gegen das Sowjetregime, gegen den Kommunismus, und die Aspekte Antisemitismus, ethnische Säuberung hat man weggelassen. Man hat sogar gesagt, wie Sie schon sagten, da waren Angehörige in Auschwitz, da hat man gesagt, naja, endlich war es ein ukrainisches Lager Auschwitz, von den Juden war nicht die Rede, oder man hätte den Juden sogar geholfen. Da hat man die Geschichte einfach umgedreht. Und dieses Bild war in der Diaspora, in der ukrainischen Diaspora der Nachkriegszeit in Westdeutschland, aber auch in Kanada und anderen Ländern recht verbreitet. Und als dann die Ukraine unabhängig wurde in den frühen 90er Jahren, da hat sich dieser Kult seiner Anhänger in Diaspora verlagert in die Westukraine, da wo er herkommt. Und so kann man das erklären, dass dann viele Denkmäler gebaut wurden und dass auch er politisch genutzt wurde von rechtsradikalen Parteien in der Ukraine und dann zum Teil auch heimisch gemacht wurde in der Ostukraine, wo er früher gar keine Bedeutung hatte, oder in der Zentralukraine. Das ist, glaube ich, so ein großer Zusammenhang, den dann Rosolinski Liebe auch im Einzelnen belegt.
Diese Biografie oder eine wissenschaftliche Biografie sein, das heißt, Rosolinski Liebe gibt sich auch sozusagen wirklich richtig neutral vor, ich werte nicht, sondern ich stelle einfach dar. Hilft Martin Sander uns dieses Buch, also die wir jetzt gar nicht kennen, als Einführung vielleicht in dieses Leben einen Überblick zu schaffen?
Ja, es ist eine wissenschaftliche Biografie, aber sie ist wirklich sehr einfach geschrieben, und abgesehen von einer langen Einleitung über die faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit, immer an der Person orientiert, die auch ein spezifisches faschistisches Charisma hat und deshalb sehr spannend zu lesen, teilweise wie ein Krimi, und insofern denke ich auch schon für ein interessiertes, breites Leserpublikum bestens geeignet.
Stepan Bandera, Leben und Kult, die Biografie von Czesław Rosolinski Liebe ist jetzt im Waldstein Verlag veröffentlicht mit 574 Seiten, sehr umfangreich, für 46 Euro. Martin Sander hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung und mehr lesen hören Sie in Ruhe nach online auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik. Also Urs Stempfli, ich bin 45 Jahre alt, ich lebe in Berlin und ich bin Schauspieler. Ich habe mich gerade auf eine Trilogie gestürzt. Und zwar ist es eine französische Autorin, die heißt Virginie Despentes. Die Subotex-Trilogie, da geht es um einen Plattenhändler, der jahrelang halt Platten verkauft und dann irgendwann Schallplatten, wie wir alle wissen, nicht mehr so gefragt, diesen Laden schließen muss und von da an geht es abwärts und er landet auf der Straße. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass es natürlich nicht jetzt darum geht, dass er daran komplett kaputt geht, sondern dass ihn insofern verändert, dass dann da wieder Gutes dabei entsteht, was ich jetzt natürlich nicht verraten will. Rumherum zeichnet sie ganz viele Figuren, die alle unglaublich unterschiedlich sind, also auch in ihren politischen Haltungen von links bis rechts. Die Leute trinken viel, es sind sexuelle Obsessionen so ein Thema und es zeichnet ein Bild einer französischen Gesellschaft, die vor 10 Jahren betrachtet wurde, die sich mehr als eingelöst hat, also Rechtsruck, nach unten treten etc. Und das ist über 3 Bände unglaublich unterhaltsam und auch sehr, sehr politisch und sehr clever und sehr packend.
Aus Berlin kommt heute unser Straßenkritiker Urs Stempfli und er empfiehlt uns Das Leben des Vernon, die Bände der fantastischen Subutex-Trilogie von Virginie Despentes. Fulminante Bücher sind das. Die 3 gibt's einzeln als Taschenbuch bei Kiwi, haben alle so um die 400 Seiten und kosten 12 bis 14 €. Und nun lassen wir uns wieder Bücher empfehlen von unseren Freundinnen und Freunden aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute rufen wir in Hamburg an, wo Pascal Matthäus die Buchhandlung Wassermann leitet. Willkommen das erste Mal in diesem Jahr, Herr Matthäus.
Moin, grüß Sie. Danke, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns. Kommen wir gleich zu dem ersten Tipp. Ein neues Sachbuch ist das von Stefan Lambi, als profilierter Dokumentarfilmer sehr bekannt, aber auch als Autor. Ein brandneues Buch gibt es von ihm. Dennoch sprechen wir miteinander. Vor ein paar Tagen erst erschienen. Worum geht's da, Herr Matthäus, und was hat ihn hier so imponiert?
Ja, ein Sachbuch, ein erzählendes Sachbuch, darf man wohl mit Fug und Recht sagen. Also ein wunderbar erzähltes Buch. Lambi schreibt das, weil er eine Begegnung mit seinem Cousin hatte, die ihn also nicht losgelassen hat, die ihn sehr erschüttert hat. Er trifft seinen amerikanischen Cousin bei einem Familienfest in Bonn und er liebt diesen Cousin sehr, hat viele gute Erinnerungen mit ihm, hat sich gegenseitig besucht, steht sich sehr nah. Und dann eröffnet ihm dieser Cousin, er war übrigens beim Sturm aufs Kapitol dabei. So, und Lambi denkt, gut, jetzt trifft es mich auch persönlich sozusagen. Unsere Gesellschaften weltweit scheinen auseinanderzufallen. Es gibt Menschen, die Demokratie verachten, selber glauben, die Demokratie retten zu müssen. Das ist diese paradoxe Ausgangslage auch bei seinem Cousin. Und er macht sich dann also auf die Reise in die USA, spricht mit Menschen, die so denken wie sein Cousin, bereist aber auch Argentinien, Javi Milleis und das postfaschistische Italien, ist auch bei dem Prozess gegen Björn Höcke dabei und versucht zu verstehen, was diese Figuren so anziehend macht.
Und dieses Dennoch sprechen wir miteinander, das ist so ein bisschen Programm, man muss noch miteinander sprechen.
Das denke ich. Also ich habe mich schon auch gefragt, was möchte uns Lambi damit sagen? Mhm. Das Buch endet eigentlich mit einem Appell an unsere Spitzenpolitiker. Reißt euch am Riemen, stellt politische Bündnisse her, die halten und regelt die Sachen, sonst kommt die Kettensäge. Mhm. Ich habe es aber auch so verstanden, es richtet sich vielleicht auch an uns, die wir keine Politiker sind. Wir müssen dieses sich gegenseitig zerfleischen, das auf den großen Bühnen unter den Politikern vorgeführt wird, vielleicht gar nicht mitmachen. Es hilft auch, wenn wir, die wir gänzlich unterschiedlicher Meinungen sind, miteinander sprechen. Mhm. Und auch wenn wir manchmal Schwierigkeiten haben, uns zu verstehen, das Gespräch sollte nicht abreißen.
Dennoch sprechen wir miteinander. Das neue Buch von Stefan Lambi bei CH Beck erschienen. Film gibt es natürlich auch dazu, demnächst in der ARD zu sehen. Wir werden jetzt epochal belletristisch, Herr Matthäus, mit dem Roman, nämlich Villa Sternwald oder Die Unschärfe der Jahre von Monika Zeiner. Unser Kritiker hier in der Lesart hat diesen fast 700-Seiten-Roman mit Thomas Manns Buddenbrooks verglichen sogar. Was finden Sie denn so toll daran?
Das ist natürlich ganz oben im Regal, der Griff dorthin. Ich fand aber auch, dass das Buch, also trotz dieser sehr schönen Kritik aus Ihrem Hause, so ein bisschen untergegangen ist im letzten Jahr. Und das fand ich schade. Ich finde dieses Buch wirklich besonders. Es ist in der Tat ein großer Familienroman. Das selbsternannte schwarze Schaf einer sehr erfolgreichen Nürnberger Unternehmerdynastie, die also in Schulmöbel gemacht hat, kommt zurück nach Hause und ja, kratzt am Familienmythos, die sich alle für sehr fleißig und anständig halten. Er selber hat eine andere Sicht auf die Dinge.
Der Roman von Monika Zeiner, Villa Sternwald oder Die Unschärfe der Jahre, im Deutschen Taschenbuchverlag veröffentlicht. Und jetzt gehen wir noch ins Ausland, nach Bosnien, zu Nevat Velišković, wenn ich ihn richtig ausspreche, und seinem Roman Nachtgäste. Was lesen wir da, Herr Matthäus?
Genau, also dieser Roman, der 1995 das erste Mal erschienen ist und auch 97 schon einmal in deutscher Übersetzung vorlag, ist jetzt 2025 nochmal neu erschienen, was ich ganz großartig finde. Eine Familie, die also im belagerten Sarajevo im Museum unterkommt, sich versteckt, versucht zu überleben. Und das Tolle ist, dass es also geschildert wird aus der Sicht der 18-jährigen Maja, die Literaturstudentin gerade frisch ist und diese Sachen irgendwie festhalten möchte. Sie weiß einfach noch gar nicht, wie sie nur Tagebuch schreiben, wird daraus ein Roman. Nach und nach wird mehr und mehr ein Roman daraus. Sie reflektiert auch eben das Schreiben selber in dieser in dieser unmöglichen Lage. Und es rührt einen an, eben dieses Mädchen, das also im Krieg aufwachsen muss und also Ranken auch der Fantasie um das Schreckliche windet. Finde ich ein ganz großartiges Buch. Mir tropft die Spucke aufs Papier, aber ich werde schreiben, dass es Tränen sind, schreibt sie an einer Stelle. Es ist auch ein Humor darin, der wirklich besonders ist.
Der Landsmann und ja auch als Kind aus Bosnien geflüchtete Sascha Stanisic hat diesen Roman, habe ich gelesen, als ja den besten über den Krieg genannt. Finden Sie das auch, Herr Matthäus?
Das kann ich verstehen. Das hat mich ehrlicherweise auch hellhörig gemacht, dieses Lob Stanisic. Man erfährt eben wirklich etwas über den Krieg in einer ganz anderen Weise, weil über den Krieg selber gar nicht so viel gesprochen wird. Man steckt im Bewusstsein dieser 18-Jährigen, die sehr klug ist, die aber eben ganz viel auslässt und sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und eigentlich merkt man, dass diese auch dann literarischen Versuche von ihr wie eine Ausweichbewegung sind, um mit dem Schrecklichen nicht umgehen zu müssen. Und das ist etwas, was ich so in der Weise auch noch nicht gelesen habe und mich sehr interessiert hat.
Und der Verlag Jung und Jung bringt Nachtgäste auf Deutsch heraus von Nenad Velišković. Und das waren sie, die Vorschläge von Pascal Matthäus von der Buchhandlung Wassermann in Hamburg. Schönen Dank Ihnen, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, danke, ciao.